Zellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Zellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Zellner live.
Ja, bevor wir zum Duell Gross gegen Born-Mena kommen, eine ganz aktuelle Ausgabe von Schlag den Gross, und zwar in neuer Besetzung. Statt der charmanten Frau Schütz und ihrem Express, oder wie diese komische Internetseite heißt,
das ist,
heute Philippa Beck bei uns zu Gast. Frau Schütz verletzt durch einen Tennisunfall, liegt in einem Spital in Innsbruck. Wir schicken ihr alle lieben Grüße und allerbeste Besserung. Und du wirst jetzt versuchen, den Herrn Gross auseinanderzunehmen. Sein Lieblingsthema, das Lieblingsthema des Gerald Gross, da hat er sich gestern schon mit Nico Kern den Schädel eingeschlagen, ist ja die Frage Waffenverbot. Jetzt sind ja vernünftige Menschen wie ich, möglicherweise auch du, der Meinung, dass wir den Waffenwahnsinn in Österreich vielleicht ein bisschen zurückfahren sollten. Nicht, dass jeder Hund und jede Katze eine Glock besitzt und jeder Haushalt, sondern dass man das ein bisschen unter Kontrolle bekommt. Der Herr Gross wiederum ist der Meinung, das ist eine Frechheit. Man darf diese wirklich so tragische Tat in Graz, die uns ja wirklich extrem erschüttert hat in den letzten Tagen, nicht dazu verwenden, jetzt den armen Österreichern ihre wohlverdienten Waffen wegzunehmen. Wie siehst denn du das? Sollen die Waffen dort bleiben, wo sie sind, nämlich neben dem Nachtkasterl und unter dem Bett, zum Schutz gegen die bösen ausländischen Einbrecher? Oder sollten wir den Waffenbesitz in Österreich deutlich zurückfahren, die Waffenverbote strenger machen und die Waffenkontrollen auch strenger machen? Wie siehst du das, Philippa?
Also ich glaube, da sind mehrere Dinge miteinander vermengt worden. Es ist zum einen, ist es in Österreich so, dass selbst wenn du weißt, wie du deine Waffe aufbewahrst, musst du sie auch gesichert und geschützt verwahren, auch wenn du sie in der Nähe von deinem Nachtkasterl oder deinem Bett hast. Ist es ein illegaler Waffenbesitz und der hat in Österreich in den letzten Jahren Überhand genommen, dann verwahrst du sie natürlich nicht ordnungsgemäß. Ich glaube aber trotzdem, dass die Tat in Graz mit dem nichts zu tun gehabt hätte, weil das hätte stattgefunden so oder so, weil ich glaube, das sind andere Ansätze, die man da gehen muss, im Hinblick darauf, ob man schaut, wer bekommt eigentlich eine Waffenbesitzkarte oder dass man sich dieses psychologische Gutachten auch anschaut weiter. Und dann war zudem ein Brandbeschleuniger war Corona ein Brandbeschleuniger für Jugendliche, die sich sowieso einfach vernachlässigt gefühlt haben oder auch in ihrer Emotion, in all ihrer Sorge, in ihrer Verzweiflung völlig alleingelassen sind.
Aber die Frage ist ja, soll es in Österreich weniger Waffen geben? Soll es strengere Waffenregeln geben? Soll es ein Waffenverbot vielleicht sogar geben? Oder soll alles so bleiben, wie es ist?
Alles so bleiben, wie es ist, würde ich nicht sagen. Es gibt gewisse Dinge, die ich ändern würde. Es ist zum Beispiel ein Revolver, ist ohne Waffenbesitzkarte zu führen. Nach wie vor Revolver noch etwas gibt.
Schrotflinte.
Revolver, Schrotflinte, ja, aber noch eine Sache gibt es. Ja. Das könnte man nachreglementieren, aber dringend nachschauen muss man, wer bekommt eine Waffenbesitzkarte und wer nicht. Und das fängt beim psychologischen Gutachten an, weil da bin ich mir nicht so sicher, ob das so ordnungsgemäß oder so gründlich
ist. Das ist zu lax, deiner Meinung nach.
Ja, ist zu lax.
Herr Gross. Du bist ja der Meinung, jedem Österreicher seine Waffe, damit er sich gegen die illegalen Einwanderer verteidigen kann.
Warum haben Österreicher Waffen? Das erste ist die Jagd. Das ist vollkommen legitim. Ja, aber dann muss da wissen, dass die Jagd nicht nur aus einer Schrotflinte besteht, sondern beispielsweise aus einer Pistole, logischerweise, weil du einen Fangschuss geben musst, wenn das Wild verletzt ist, wenn es der Förster, wenn es vom Auto angefahren ist. Das zweite ist der Sport. Ja, es gibt einen Skisport. Das ist für mich etwas ganz was Normales. Andere schießen auf weiß ich nicht was.
Okay.
Und das dritte ist der Selbstschutz. Das ist ein Recht. Und ich halte daher nichts davon, das Recht auf körperliche Unversehrtheit des einen, nämlich eines großen Teils der österreichischen Bevölkerung, die unschuldig ist, die die Waffe nicht missbraucht hat, dagegen auszutauschen, dass die körperliche Unversehrtheit durch einen Psychopathen, der zu einer Waffe gekommen ist, getauscht wird. So. Der zweite Punkt ist, seit unserer gestrigen Sendung, wo ich diesen Zettel auch präsentiert habe, habe ich heute mehrere Zuschriften bekommen von Menschen, die eine Waffenbesitzkarte beantragt haben, unter anderem aus demselben Bezirk, Graz-Umgebung, einem junger Mann, 35, der selbstverständlich vor der BH die Bescheinigung der Stellungskommission vorlegen musste und erklären musste, warum er damals für untauglich eingestuft worden ist, nämlich aus körperlichen Gründen in dem Fall, und dann bei der Waffenbesitzkarte sehr wohl gegenüber dieser Bezirkshauptmannschaft, um die es geht, Genau die, wo der Arthur A. beantragt hat.
Im Fall Arthur A. liegt eine Behördenschlamperei
Im Falle des Arthur A., und dagegen verwehre ich mich und werde wie ein Wanderprediger die nächsten Jahre durchs Land ziehen, liegt wie beim Terroranschlag von Wien eine Behördenschlamperei des Landeskriminalamtes Steiermark vor und des österreichischen Verfassungsschutzes, des Bundesamts für Nachrichtendienste und Staatsschutz. Die hätten eine sogenannte Unbedenklichkeitsbescheinigung, wie üblich, da ist keine Gesetzeslücke, das ist alles Lug und Druck, was wir da hören, hätten eine Unbedenklichkeitsbescheinigung vorlegen müssen und einholen müssen und hätten dann erkannt, dass das Bundesheer aus psychischen Gründen ausgeschlossen hätte. So, das hat diese zuständige Behörde nicht gemacht, das haben diese zuständigen Behörden, drei Behörden nicht gemacht und daher ist uns dieser Attentäter von Graz tatsächlich durch das System gerutscht. Jetzt ist für mich die entscheidende Frage, wie viele andere sind durch das System gerutscht? Ja. Hunderte, Tausende, war es nur der einer? Unter den Tausenden, wie viele sind Amokläufer, Psychopathen oder sonst was? Ja? So, und das ist die entscheidende Frage, wie hat die Behörde, was hat die Behörde falsch gemacht, was können wir bei den Behörden
nachbessern? Aber die spannende Frage, aber nein, möchte ich gerne die Philippa reinholen. Ja? Ja. Die spannende Frage ist, für was braucht so ein Wirrkopf wie der Arthur A., der da zu Hause irgendwelche Ego-Shootings am Computer betreibt, für was braucht der Waffe? Kannst du mir das erklären, Philippa?
Sollte man nicht bringen?
Für was kriegt so einer eine Waffe? Für was kriegt er eine Waffe?
Das wäre ja das Interessante herauszufinden, was, und da ist der Ansatz
großartig. Der hat ja keine Selbstverteidigung. Was braucht er für Selbstverteidigung?
Keine. Und deswegen ist ja der Ansatz der, den man gehen muss. Wer bekommt eine Waffenbesitzkarte? Wie streng wird das geprüft? Wo muss man beim psychologischen Gutachten nachrüsten? Weil das ist genau die Frage. Der ist weder Jäger gewesen, also ich weiß nicht, wüsste nicht, dass er ist weder Jäger gewesen, noch gab es sonst irgendeinen Grund, dass er sich unsicher gefühlte, war einer?
Nein.
Naja, Sportschütze zu werden, genau. Lächerlich.
Er war beim
Sportschützenverein
der Stadt Graz, einem Graz ansässigen Sportschützenverein und hat dort zweimal in der Woche
geschossen.
Unter Anleitung eines Lehrers geschossen. Mhm. So, jetzt wenn der Arthur A. dort glaubhaft versichert, ich möchte Sportschütze werden, dann kannst du jetzt nicht sein Hirn anbohren.
Das müssen wir jetzt einmal. Das gehört ja sofort abgestellt. Was brauchen wir Sportschießen in dem Land?
Was ist denn mit dir?
Sind wir krank oder was?
Was ist mit dir los? Na,
wer braucht
Sportschießen ist im Übrigen eine olympische Disziplin. Ja. Das ist genau das, wo ihr jetzt alle das Kind
das
mit der ganzen Bodybahn ausschüttet. Naja,
das na, ist ja, dass dann der Sportschütze wird. Was hat denn der? Wenn das ein Sportschütze ist, bin ich der Rupert
Mörder. Ja, für was brauche ich dann einen Islamisten in unserem Land? Aber nein, jetzt einmal grundsätzlich.
Was?
Für was brauche ich einen Islamisten im Land?
Was hat das eine mit
anderen? Naja, entschuldige, weil von denen die höchste Gefahr der letzten 10 Jahre ausgegangen ist.
Über das diskutiert gar keiner mehr. Wir brauchen keine Arthur A.s als Sportschützen. Das ist meine Meinung.
Aber du weißt nicht, wer vorher, Arthur A. ist. Ja. Und da wäre der Ansatz ja auch gewesen. Und wenn du da eine psychologische, wenn da eine Schule auch schon die Möglichkeit hat, dass sie sagt, auffällige Schüler dürfen zu einem Schulpsychologen oder sonst irgendwie, dass das Mentale besser abgedeckt ist bei so einem Kind. Und es war ja bekannt, jeder, der ihn kannte, hat ihn gleich beschrieben, hat gesagt, introvertiert, der war, okay, ich verwende diesen Ausdruck nicht gerne, aber in dem Fall kann man nicht, aber der war gestört, der war in sich, der war eine tickende Zeitbombe, so ist er beschrieben worden und das von jedem. Und wenn da eine Schule die Möglichkeit gehabt hätte zu sagen, okay, gut, da gehen wir zum Schulpsychologen, wenn da genauer hingeschaut wurde, wo er da aber da haben die Probleme ja schon begonnen. Das ist eine Zeitbombe, die nicht in der Früh aufgestanden ist und sich das überlegt hat.
Und soll man solchen Zeitbomben Waffen geben, ja oder nein, wenn sie sagen, ich will Sportschütze werden?
Du weißt es nicht.
Also soll man die Waffenverbote stärker erlassen oder nicht?
Das psychologische Gutachten muss nachgeschärft werden. Da muss genau hingeschaut werden. Bei Behörden, die das inflationär vergeben, ich weiß es ja nicht, das darf nicht passieren.
Offenbar, wir haben 1,5 Millionen Waffen.
Naja, entschuldige. Aber
das eine hat mit dem anderen nichts.
Also was brauchen wir in Österreich, 1,5 Millionen Waffen? Wir sind ja nicht demokratisch.
Und genau das ist die Debatte, die so falsch ist. Du lässt dich doch genauso einnebeln von dem Weihrauch, der seit 6 Tagen von allen gescheiterten Politikern aus Graz ausgeht, wie jeder andere auch. Das ist die falsche Debatte. Schau, wenn ich 1,5 Millionen Waffen in dem Land habe, dann habe ich 140.000 Jagdjäger, also Jagdkartenbesitzer. So, ein Jagdkartenbesitzer hat zumindest mehrere Waffen. teure Schrotflintenbüchsen um 10.000, 15.000 Euro mit denen er schießt. Einzelne Schrotflinten, er hat sogar Pistolen. Warum? Für den Fangschuss. Ja. Also kannst du mal rechnen, pro Jäger hast du ca. 5 bis 6
Waffen. Insgesamt haben wir 650.000 Österreicher, die eine Waffe haben, um die Diskussion abzuschließen.
Ja, ja, nein.
Davon sind 140.000 Jäger, ja, ja. Bleiben 500.000.
Ja, genau. So, also dann kommen nicht mit einer 1,4 Millionen, wo du dann erklärst, dass wir die Ukraine hochgerüstet sind. So, ja, warum nicht? So, ich sehe diese Debatte für grundsätzlich falsch. Warum? Weil man wieder den Hebel woanders ansetzt. Philippa Strache hat vollkommen recht. Setzen wir bei den Psychtests an, setzen wir dabei an, dass wir einerseits quasi die Daten fixieren zwischen Stellungskommission, Bundesheer, Innenministerium. Nutzen wir die KI, um gefährliche Accounts aus dem Weg zu ziehen. Wir haben künstliche Intelligenz. Wenn einer Massenmörder jeden Tag postet und drunter schreibt, my hero, dann muss ich mir doch überlegen, hoppla, mit KI-Bilderkennung, bei Corona ist das ja alles gegangen, witzigerweise, jetzt geht es plötzlich nicht mehr, muss ich doch überlegen, hoppla, den besuche ich doch einmal. Wenn die Philippa Strache heute am Abend auf ihrem Facebook-Account oder auf Insta oder was du auch immer hast, eine Glock postest, ja, so, dann kommt morgen in der Früh, sagt jeder, dieser Mutter, die Poster der Glock, liegend auf dem Tisch, hast du morgen in der Früh oder 2 Stunden später Besuch vom Landesamt für Verfassungsschutz.
So, hast du eine Waffe?
Von der Wega.
Oder von der Wega, ja. Philippa, hast du eine Waffe?
Nein, habe ich nicht.
Nein, bravo. Mutig. Also du hast keine Waffe, obwohl du vielleicht eine brauchen würdest. Ja?
Nein, ich fühle mich nicht so, als würde ich eine brauchen.
Gut, also dann bist du auch der Meinung, dass ein Großteil der Privatpersonen, die eine Waffe haben, keine brauchen, oder?
Nein, das kannst du so nicht umlegen.
Weil du wohnst in Grünen, es kann jederzeit passieren, dass du überfallen wirst.
Bitte? Ich kann nicht für das Sicherheitsempfinden von anderen Menschen sprechen.
Also sollen die 1,5 Millionen Waffen, sprich die 650.000 Österreicher jetzt reduziert, sprich entwaffnet werden oder nicht?
Es muss ein strengeres psychologisches Gutachten geben.
Ja gut, aber das wird jetzt nicht zu einer starken Reduktion der Waffen führen.
Naja, aber vielleicht werden die Menschen, die eine Waffenbesitzkarte haben, in Zukunft ausgedünnt. Und es wird
also kein
so
Waffenverbot, sondern nur eine strengere psychologische Untersuchung.
Du kannst pauschal kein Waffenverbot. Ja, was passiert dann? Dann schaffst du genau diese Illegalität, wo du sagst, okay, Menschen, die schon was Illegales vorhaben oder die einen Anschlag oder Gott bewahre, irgendwie was ähnlich Schreckliches wie in Graz vorhaben, dass die genau in die Illegalität abdriften und das alles nur noch im Finsteren passiert. Kannst du deswegen trotzdem nicht verhindern. Aber am Ende des Tages, wenn du gewisse Regeln und Normen hast, eben auch psychologische Gutachten oder Behördenwege,
und du bist sowieso dafür, dass niemand eine Waffe abgenommen wird. Jedem seine Waffe ins Nachtkasterl.
Das ist so eine ganz lustige Diskussion. Du kommst mir mittlerweile vor wie die LKK. Ihr schaut euch mittlerweile schon ähnlich.
Die LKK,
am Tag dieses Amoklaufs, hat sie zuerst 10 Minuten, also Waltraud Klasnik 2.0 nach Lassing, dasselbe Drehbuch, also das nur zum Kalkül von trauernden Politikern, um dann am Schluss nachzulegen, Waffenverbot. Für Kommunisten klar, ein Kommunist wollte immer nur, dass Stalin bewaffnet wird. Das breite Volk durfte nicht bewaffnet sein für einen Kommunisten. Warum hast du eine Waffe? Weil der bewaffnete Bürger, der damit sorgsam umgeht, beispielsweise zum Selbstschutz, auch ein Korrektiv zu einer möglichen Tyrannei ist. Das steht zum Beispiel in der amerikanischen Verfassung drinnen. Natürlich passiert in Amerika viel. Amerika hat aber 40 Mal mehr Einwohner als wir wahrscheinlich. Und da gebe ich dir recht. Da sind teilweise Waffengesetze. Also wenn du, das will ich nicht. Dass du quasi dort in einen Supermarkt gehst, da hast du die Kopfetabletten und da hast du eine halbautomatische Waffe. Wir haben kein liberales Waffenrecht in Österreich.
Im Supermarkt nur die Schrotflinte.
Ist ja auch Blödsinn. Wer kommt denn auf die Idee?
In welchem ist ein Schwachsinn. Supermarkt gibt es
kannst du die Schrotflinte in jedem Baumarkt kaufen?
Nein,
Lagerhaus.
In den Lagerhäusern.
Ja, Lagerhäuser,
ja, das ist die Bornmänner-Erfindung gewesen. Ja. Ein Lagerhaus am Land erfüllt beispielsweise auch die Unterstützung der Jäger vor Ort. Das heißt, wenn ein Jäger ins Lagerhaus kommt, gibt es eine eigene Waffenabteilung und da kannst du auch Schrotflinten. Und selbst dort gibt es eine 3-tägige Abkühlphase. Naja doch, natürlich gibt es, das Lagerhaus hat Schrotflinten. Hallo. Also, und das wird alles jetzt
Das Lagerhaus
wollte das System. Das System wollte nicht, dass wir den 10 Toten gerecht werden und die Wahrheit aufklären, sondern die wollten eine politische Debatte führen. Und alle fallen mir ein in die politische Debatte. Und keiner klärt das Behördenversagen auf. Das war genau vor 4 Jahren die ganz gleiche Inszenierung. Immer niederösterreichische ÖVP.
Philipp, mein Schlusswort, du warst die Abgeordnete jetzt die letzten 4 Jahre. Ist die politische Debatte notwendig oder nicht?
Politische Debatte ist immer dann notwendig, wenn sie sinnvoll ist und vor allem in diesem tragischen Fall, wenn sie wirklich den Opfern gerecht wird und vor allem, wenn man wirklich so daraus lernt, dass man sagt, das darf einfach nie wieder passieren. Nie wieder darf dieses Gefühl von Ohnmacht und von Verzweiflung, von Wut, von Trauer aufkommen in Menschen oder in Eltern, in Schülerinnen und Schüler, die dort das miterleben mussten. So etwas darf nie wieder passieren. Und deswegen ist diese politische Diskussion wichtig und sinnvoll. Aber sie darf auch nicht entgleiten in eine falsche Richtung. Man muss sie, wenn, dann von allen Seiten betrachten, von allen Seiten.
Okay.
Und da gibt es noch so viel mehr, wo man an den richtigen Schrauben drehen muss, dass so eine wirklich schreckliche Tat nie wieder passiert, als an einem Waffenverbot.
Das war Runde 1. Wir gehen in eine kurze Werbepause, dann sind wir gleich mit Runde 2 zurück.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Wir sind zurück bei Schlag den Groß. Extra-Ausgabe heute auch am Dienstag, bevor Born Mena das Studio stürmt und Gerald Groß niederbrüllt. Aber vorher noch charmant bei uns, Philippa Beck.
Ohne Gebrüll.
Früher Abgeordnete die letzten 4 Jahre. Jetzt sozusagen freischaffend tätig, vertritt heute oder ersetzt heute unsere Verlegerin Eva Schütz, die schwer verletzt nach einem Tennisunfall im Krankenhaus in Innsbruck liegt und der wir das Allerbeste wünschen. So, jetzt aber zu einem ernsten Thema, weg von den Tennisunfällen hin zu den wirklich brutalen Themen, die es derzeit gibt. Krieg Iran-Israel, es rattern die Raketen hin und her, keine Nacht vergeht ohne die nächsten Toten, ohne den nächsten Raketenüberfall. Auf der einen Seite der Iran beschießt also Tel Aviv und Haifa, mittlerweile an die 20 Tote. Auf der anderen Seite Israel bombardiert Teheran und dort flüchten die Leute bereits zu Zehntausenden aus der Stadt. Philippa, wie siehst du das? Ist das ein Angriffskrieg von Israel? Ist das ein Krieg, der in dieser Form zu brutal ist, weil letztendlich doch hunderte Menschen, auch Frauen und Kinder, zu Tode kommen werden? Oder ist dieser Krieg notwendig, weil das Mullah-Regime so gefährlich ist?
Es ist, ja, das Mullah-Regime ist zu gefährlich. Das Mullah-Regime wird auch, muss man sagen, von dem Großteil der Bevölkerung im Iran nicht für gut geheißen. Also der Großteil der Bevölkerung im Iran steht nicht hinter dem Mullah-Regime und hat ähnliche Bedenken wie, kann man sagen, die Welt. Aber es ist ein geopolitischer Machtkampf natürlich. Und am Ende des Tages muss man sagen, man kann Israel viel aus der Vergangenheit vorwerfen, aber in dem Fall hat Israel oder im Speziellen Netanyahu die Unterstützung auch im Parlament, weil das natürlich eine Katastrophe wäre, wenn der Konflikt mit dem Iran weiter eskaliert wäre, weil immerhin der Iran hat 9 Atombomben und hat aber auch ein Terrorregime. Also ich weiß nicht, ob es ideal wäre, wenn Atombomben in die Hände von Terroristen fallen.
Also du bist der Meinung, das ist ein gerechtfertigter Angriffskrieg,
den Israel hier führt. Ein Krieg ist nie gerechtfertigt. Ein Krieg kann immer nur notwendig sein. Und notwendig ist schon ein Begriff, der da eigentlich fast zu viel ist. Ja? Ein Krieg ist nie etwas Schönes, etwas, wo Menschen sterben, kann nie etwas Gutes sein oder etwas, was zu befürworten ist. Aber am Ende des Tages ist es so, dass diese Atomwaffen da sind.
Und man
dass
könnte sie nicht ja der Meinung sein, die waren dürfen. Gerade in Verhandlungen, der Iran und die USA ja. mit Donald Trump, das ja. hätte man vielleicht auch friedlich lösen können.
Vielleicht.
Jetzt ist es hier mit Bomben gelöst.
Ja.
Gut so?
Naja, man muss da dagegen halten, weil du kannst nicht zulassen, dass derart, man hat es ja lang genug, hat man hingeschaut oder hat einfach nur zugeschaut. Und der Iran hat nachgerüstet, er hat investiert $1 Billion in die Aufstockung von Waffen und so weiter. Da geht es ja auch um den Luftraum, der dort oder um die Lufthoheit, die gefährdet ist. Der Iron Dome, der eigentlich Israel perfekt schützt und eigentlich für viele Länder ein Vorbildmodell ist von einem Schutz für ein Land, ist schon durchbrochen worden. Also das ist ja eine wirklich sehr ernste Lage, die sich da immer weiter zuspitzt und ich weiß nicht, wie lange man da noch zuschauen kann und vor allem halte ich persönlich immer so, man setzt sich an einen Tisch und verhandelt. In so einer Situation ist das für mich eine politische Floskel, nichts anderes.
Gerald Groß, du stehst ja voll auf der Seite Israels. Du bist der Meinung, gebt es ihnen.
Ja, ich bin tatsächlich der Meinung, dass man den Islamisten, den Islam, wie die Scheiße aus dem Hirn prügeln muss.
Wie?
Ja, und in dem Fall. Und erstens
darf ich um ein bisschen mehr.
Und in dem Fall sage ich, mit Islamisten verhandelt man nicht. Und ich weiß das genau wissen, mit Islamisten verhandelt man nicht, man bombt sie aus. Bin ich der ehrlichen Überzeugung. Und der dritte Punkt ist, meine Worte haben auch eine innenpolitische Begründung. Ich habe ja die letzten Tage davon gesprochen, zum Zelensky-Besuch. Außenpolitik kannst du nur auf Basis eines innenpolitischen Interesses machen. Unser innenpolitisches Interesse ist relativ klar. Klar, nicht zuletzt auch unsere Geschichte verpflichtet uns, Freund Israels zu sein. Weil wir haben tatsächlich eine besondere Verbindung, von einem Feind zu einem Freund geworden zu sein. Der Iran ist er seit 25 Jahren nicht mehr. Wir hatten eine Perestroika mit dem Iran unter dem Regime Khatami, war jetzt auch nicht demokratisch, aber es war liberal, man konnte Geschäfte machen, Frauen,
etc. Iran geliebt, als dort noch ein Schah war. Und der hier Skiurlaub gemacht.
Ja, bin ja der Meinung. Ja. Ich bin der Meinung, der Iran, wie er Persien hieß und unter Pahlavi regiert wurde, war ein westlich orientiertes Land unter einem monarchistischen Autokraten, aber mit größtmöglicher Freiheit. Die Amerikaner unter Jimmy Carter waren dann der Meinung, der Schah muss weg, man hat ihn ausgezuzelt und haben dann von Paris die Amerikaner den Ayatollah als Verbündeten der USA nach Teheran einfließen lassen und der Ayatollah bombt ihnen seit 50 Jahren die USA. Botschaft dort jede Woche aus. Also, ob es keinen Morgen gibt, verbrennt die US-Flaggen, bieselt sie an oder was auch immer. Okay. So. Unser außenpolitisches und innenpolitisches Interesse ist daher, zu einem Freund zu stehen. Der ist Israel, das ist Iran nicht mehr. Vor einem halben Jahr hat UE24 geschrieben, als ein unschuldiger Österreicher in einem iranischen Gefängnis als Sklave gehalten wird, unschuldig, 1,5 Jahr, weil eingereist ist in den Iran, um die österreichische Regierung zu erpressen. Er ist Gott sei Dank freigekommen. Nur damit wir mal wissen, mit wem wir es dort zu tun haben.
So, die versteinigten Frauen schlagen ja, Leid ab, alles drum und war so. Dieser Angriffskrieg der Israelis gerechtfertigt?
Ja, entschuldige, hallo, du bist in einer Duellsituation. Es stehen sich zwei Personen mit Waffen gegenüber. Weißt du, wer gewinnt? Der ist erst erschießt. Das ist relativ einfach. Ich weiß ja nicht, warum da alle so kompliziert denken. Wir wissen, der Iran hat den Terroranschlag der Hamas finanziert. Er hat ihn gesteuert. Ja. Der Iran hat die letzten zwei Jahre keinen Tag ausgelassen, um mit den Houthi-Rebellen und mit der Hisbollah vom iranischen Staatsgebiet selbst weg, den Iron Dome und Israel zu beschießen. Jeden Tag zwei, drei Raketen von Israel kommen. Und irgendwann hat Netanyahu und Israel gesagt, gut, okay, dann machen wir groß reine Mache. Wenn es Staaten gibt, unabhängig von der Atombombe, wenn es Staaten gibt, die uns bedrohen, jetzt stell dir mal vor, Slowenien erklärt uns ständig jeden Tag, sie wollen Österreich vernichten. Naja, da schicke ich dann einmal dann unser Bundesheer in Laibach vorbei, wenn es deppert werden. So, also ich muss mich auch selbst verteidigen. Und jetzt zu dieser sogenannten Atombombe. Manche sind der Meinung, in 30, 40 Tagen wäre die Urananreicherung so weit fortgeschritten gewesen, dass die leistungsfähige Bombe da wäre. Ich gehe davon aus, die haben schon längst gehabt.
Ja.
So, also ist alles ein Blödsinn. Die Frage ist, wenn Israel weiterhin in Gazastreifen quasi die Hamas bekämpft, ob nicht zum gleichen Zeitpunkt im Iran ein Verrückter, wir haben heute so viel über Verrückte gesprochen, also ein religiös-extremistischer Ayatollah, einfach sagt, wisst ihr was, die ganze arabische Welt kann sich auf mich verlassen, ich löse das Israel-Problem. Drei Minuten später gibt es Israel nicht mehr. Dann gibt es den Herrn Trump, der sagt, was machen wir jetzt? Bombardieren wir jetzt Teheran? Und dann gibt es die Friedensaktivisten, um Gottes Willen, das arme, gelittene iranische Volk. Einen Gegenschlag gibt es da nicht mehr mit einer Atomrakete. Der Schreck aufgrund der ersten.
Es gibt ja derzeit keine Atomrakete, also tut da nicht irgendwelche
Schmähs. Nein, aber schau, was hat er keinen Schmähs? Das kann passieren.
Ja, aber das ist ja
und Israel wehrt sich dagegen Israel wehrt sich gegen die Gefahr, dass auf ihr Staatsgebiet eine Atomrakete
also ein Präventivkrieg.
Das ist relativ einfach.
Ein Präventivkrieg.
Nein, ich würde sagen, ein Erstschlag.
Ist ein Präventivkrieg zulässig, wenn der hunderte Frauen, Kinder das Leben tötet, nur dass man eine potenzielle Atombombe sozusagen wegbombt, die Anlage zerstört.
Also diese Gefahr ist real da.
Mag sein, aber sie hätte jetzt friedlich von Donald Trump und den Iranern gelöst werden sollen.
Nein, es gibt einfach Situationen, wo du nicht verhandeln kannst und schon gar nicht friedlich verhandeln kannst. Und das ist ab dem Moment, wo du mit Terroristen an einem Tisch sitzen musst. Die haben kein Interesse daran, friedlich zu verhandeln. Die haben Interesse daran, ihre politische Botschaft in die Welt hinauszuschicken oder nach Israel zu schicken, wie in dem Fall. Und da muss einfach, das ist halt, es wird hoffentlich nicht dazu kommen, dass hunderte Frauen und Kinder oder
zu
viel Zivilbevölkerung leiden muss. Aber das ist eben Das ist diese schreckliche Seite eines Krieges.
Und was ist, bist du der Meinung, jetzt muss weiter gebombt werden, bis alle Atomanlagen wirklich komplett zerstört sind? Oder was ist deine Meinung?
Ich denke nicht, dass keine Seite Interesse daran hat, dass endlos diesen Krieg fortzusetzen oder diese Verteidigung fortzusetzen. Aber am Ende des Tages wird so lange diese Situation so sein, wie sie ist, bis da ein Einlenken stattfindet.
Ist es nicht logisch, dass der Iran sagt, okay, dann schlagen wir zurück?
Da hat er doch schon.
Ja, meine ich ja. Mhm. Ist ja logisch, oder?
Aber er hat es ja im Vorfeld auch schon gemacht.
Also, ich glaube...
Und du kannst ja, wenn du international, wenn du politisch zuschaust und du siehst, ein Land wie der Iran rüstet auf und das nicht klein, sondern groß, dann musst du irgendwann reagieren.
Tja.
Kennen ja gar nicht davon.
Ich müsste erklären, weißt du, was die iranische Staatsräson ist? Wenn man so viel von Staatsräson
die haben eine Milliarde, eine
die,
Billion.
Die iranische Staatsräson ist die Vernichtung Israels.
Ja.
Das ist Verfassungsartikel 1 in der iranischen Verfassung. Wir vernichten Israel. Ich habe es da schon einmal
Muss
gesagt.
Muss jetzt Israel
Thomas
den Iran Klestil, vernichten?
Thomas Klestil, Herbert Haupt, E-Mitarbeiter bei Rafsanjani, ehemaliger Staatspräsident, Vorsitzender des Wächterrates, begrüßt Thomas Klestil. Endlich ein Österreicher. Die Österreicher und die Deutschen haben immer gewusst, wie man mit den Juden richtig umgeht. Mhm. Also Massenvernichtung. Mhm. So begrüßen iranische Autoritäten österreichische Politiker. Das kannst du Journalisten
schön,
fragen.
Schön, dass du noch mit denen so. Noch essen warst.
Ah, ich war mit denen nicht essen. Gut, bei Herrn Rafsanjani war ich nicht essen. Ich habe zum Beispiel, das sage ich auch heute, Mohammad Khatami habe ich geschätzt, war moderner, liberaler, aufgeklärter
also,
Mensch.
Wenn, und den haben sie dann endlich durchgeschnitten. Wenn Israel politisch. Vernichten will, musst du, weil das dann zwar die Pistole ziehen, es gewinnt.
Man muss schießen irgendwann einmal.
Und ich weiß muss ja nicht. Israel den Iran vernichten? Israel den Iran vernichten?
Ja, nein, Israel muss das iranische Regime vernichten. Ja. Und wie ich höre, gibt es ja einige Kontakte, also zu Pahlavi, zum Sohn des Schahs, der auch dazu aufruft, dass sich das iranische Volk, das persische Volk, ein großartiges Volk aus meiner Sicht, von diesem Regime trennt. Meine Hochachtung vor dieser persischen Kultur, das ist ein Reich, ein hochkulturelles Reich. So, und wir haben dort Mullahs, die die letzten 50 Jahre alles, was Humanität bedeutet, ins Mittelalter zurückgebombt hat. Da waren wir selbst im Mittelalter liberaler, als diese Mullahs sind. Die Frauen vergewaltigen, die Frauen umbringen, die politische Gegner einsperren, homosexuelle Köpfen etc. So, und das will ich dort nicht. Und daher verstehe ich es nicht, wie viele Leute sich plötzlich mit dem Iran solidarisieren. Haben sie sich alle mit dem Herrn Hitler auch solidarisiert?
Es ist immer leicht, wenn du pauschal...
Nein, das ist einmal grundsätzlich.
Also, muss jetzt Israel den Iran vernichten?
Nein.
Nein, sondern?
Haben wir weder der Gerald noch ich haben darauf mit Ja geantwortet, sondern es muss ein Einlenken stattfinden. Und das wird auf beiden Seiten stattfinden.
Nein, er sagt ja, es muss das Regime gestürzt werden.
Ja, genau. Aber das ist nicht der Iran.
Mit Gewalt.
Das ist nicht der Iran.
Das iranische
das Regime ist nicht der Iran, pauschal.
Die wollten ja schon den Ayatollah töten. Der Trump sagt, er hat das verhindert, wie immer man das bewerten soll. Also was muss passieren? Muss man den Ayatollah umbringen?
Ich finde, weil du ihn jetzt gerade erwähnst, Trump, seine nächsten Schritte werden ja da auch relativ entscheidend sein. In einer potenziellen Konfliktlösung oder einer Konfliktverschärfung. Das wird man dann sehen. In welche Richtung er sich entwickelt. Er droht ja jetzt auch schon dem Iran. Und ich bin gespannt. Also ich glaube nicht, dass sich der Iran in der Situation, in der er sich gerade befindet, weiter drohen lässt. Egal von Israel oder von einem
Präsidenten. Und dann wird was passieren? Gegenschlag, oder wie?
Davon gehe ich aus.
Gut, also es wird blutig, dramatisch.
Das möchte ich nicht hoffen.
Kann aber sein, dass der Zinnober nächste Woche vorbei ist. Kann sein, dass es total eskaliert. Das kannst du halt nicht sagen.
So. Aber eskalieren, weitere Eskalation ist natürlich nicht ausgeschlossen.
Das war Schlag den Groß extra am Dienstag. Kurze Werbepause.
Genau. Bist ganz traurig, jetzt bist
du hast ja Entzugserscheinung. Das werden wir jetzt gleich kurieren, denn jetzt kommt gleich Sebastian Bornmina rein und der wird jetzt das nachholen, was dir so abgeht, nämlich ein paar ordentliche verbale Watschen. Sebastian Bornmina, bitte mach dich bereit. Jetzt vernichte du den Gerald Groß. Wir sind gleich wieder da.